Liebe Gemeinde, außerhalb der Reihe und anders als sonst üblich gibt es einige historische Einleitungen von mir, bevor wir die Schriftlesung hören von Sandra Fink. Das scheint mir heute bei diesem Israel-Sonntag angemessen zu sein. Es ist eine volle Geschichte, an die wir heute denken, eine Geschichte voller Widersprüche und Ungereimtheiten. So oft wie kein anderes Volk der Erde haben die Israeliten erlebt, dass andere Völker sie nicht nur bekriegt haben, sondern komplett auslöschen wollten. Zur Zeit des Alten Testaments wurde Israel zweimal ins Exil verschleppt, in die Verbannung. Die eine Weltmacht dachte, es reicht aus, nur die Oberschicht ins Exil zu führen. Die Ungebildeten können ruhig bleiben. Die andere Weltmacht war gründlicher und versuchte, alle Menschen, derer sie habhaft werden konnten, wegzuschleppen. Einige wenige haben das überstanden und sind in die Berge geflohen. Das waren die Vorfahren der späteren Samariter. 70 Jahre nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und vertrieben die Juden aus ihrem Land. Das war die gründlichste Vertreibung. Nie wieder sollte auch nur ein Jude sein Land betreten. Deshalb benannten die Römer Israel auch um, in Palästina, in Erinnerung an die Philister, die ärgsten Feinde Israels im Alten Testament. Die Römer wollten die Erinnerung an Israel tilgen, an die Feinde Israels, sollte man noch denken, aber nicht mehr an Israel. Viele Jahrhunderte später nannten die Briten als Besatzungsmacht die Araber, die inzwischen in Israel lebten, Palästinenser und nahmen damit das Anliegen der alten Römer auf. Mitte des 20. Jahrhunderts formulierten die Nazis eine Endlösung. Der radikalste Versuch der Menschheitsgeschichte, ein Volk auszulöschen. 6 Millionen Juden wurden ermordet. Dabei hatten die Juden im 1866 neu gegründeten Deutschen Reich einen sehr guten Ruf. Im Ersten Weltkrieg wurden überdurchschnittlich viele jüdische deutsche Bürger hochdekoriert und anerkannt. Wie wichtig die jüdische Religion und Konfession war in Deutschland, wird an vielen Stellen deutlich. Ein besonders schönes Beispiel für mich ist das Aufklärungsbuch von Van de Velde aus den 20er Jahren, das erste bekannte Aufklärungsbuch, Die vollkommene Ehe, die vollkommene Ehe. In diesem Buch versucht der Autor Van der Velde zu beschreiben, dass seine ethischen Forderungen, seine Sexualmoral übereinstimmt mit den drei deutschen Konfessionen, mit dem Protestantismus, dem Katholizismus und dem Judentum. Besonders gründlich hatte er sich mit dem Judentum beschäftigt, und sagte, ich zitiere, jede Sexualethik in Deutschland muss sich überprüfen lassen, ob sie übereinstimmt mit der Sittenlehre des Judentums, auf die Deutschland gegründet ist. In den 20er Jahren sagte ein Ethiker, Deutschland ist gegründet auf die Sittenlehre des Judentums. Im Jahr 2012 scheiden sich am Staat Israel die Geister. Israel ist immer wieder Opfer von Terrorattentaten. Eine Zeitungsmeldung von gestern. Das Terrorattentat auf israelische Touristen in Bulgarien brachte wieder in unser Bewusstsein, wie gefährdet das jüdische Volk ist. In einem halben Dutzend anderer Länder wurden in den letzten Monaten Anschläge auf israelische Touristen rechtzeitig verhindert. Im Sinai konnten die israelischen Verteidigungskräfte im gleichen Zeitraum etwa 10 verschiedene Anschlagsvorbereitungen im Süden Israels unterbinden. Die wachsende Bedrohung aus Ägypten, der Bürgerkrieg in Syrien in Verbindung mit der Destabilisierung des Libanon, mit dem damit verbundenen Gefährdungspotenzial für Israel sowie der Dauerterror aus Gaza und die zunehmenden Spannungen mit dem Iran mischen sich zu einem gefährlichen Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Israel als Opfer von Terrorattentaten, andererseits auch Israel als Unterdrückerstaat, der den Palästinensern kein Leben in Würde ermöglicht, sondern eine Sperrmauer gebaut hat und Siedlungen im Palästinensergebiet immer weiter baut, auch entgegen von bestehenden Verträgen. Diese ganze alte und aktuelle, widersprüchliche Geschichte schleppen wir mit uns, wenn wir uns über das Verhältnis der christlichen Kirche zu Israel Gedanken machen. Die ganze Widersprüchlichkeit wird immer am Heiligen Abend besonders deutlich. Einerseits die Botschaft aus Bethlehem, Friede auf Erden, Israel als Land des Friedens, der jüdische Gruß, Shalom, Friede, das wirkt dann wie Hohn. In jedem Flugzeug der El Al, das auf israelischem Boden landet, wird, sobald die Räder aufgesetzt haben, das Lied gespielt, Hevenu Shalom Alechem, wir wünschen Friede euch allen. Und dennoch ist dieses Land immer wieder gefährdet und Ausgangspunkt für Spannungen und bewaffnete Auseinandersetzungen. In der Bibel ist Israel das Volk Gottes, dem die Verheißungen Abrahams gelten. Abraham wurde gesagt, du sollst ein großes Volk sein. Der Prophet Jesaja beschreibt, wie Gott Israel auf seinen Arm nimmt und wiegt. Und gleichzeitig wird in derselben Bibel auch geflucht über die Juden. Sie nehmen Jesus und seine Botschaft nicht an. Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ersten Christen wurden von Juden verfolgt. Diese Widersprüchlichkeit wird auch deutlich in der Schriftlesung, die wir gleich hören werden. Jesus weint über Jerusalem, weil Jerusalem ihn als Sohn Gottes nicht aufnimmt und anerkennt. Und Jesus prophezeit in diesem Text die Zerstörung Jerusalems wenige Jahre später, 70 nach Christus. Und dennoch sagt er auch, ich bin gesandt dem Volk Israel, gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Das war seine erste Berufung, seine eigentliche Berufung. Zu den Heiden konnte er nur gehen, weil die Israeliten ihn abgelehnt hatten. Und schließlich kreuzigten sie ihn. Sehen wir diese Lesung, die oft als antijudaistisch bezeichnet wird, aber die die Kirche ausgesucht hat für den heutigen Sonntag, unter dieser Widersprüchlichkeit. Gottes geliebtes Volk, das Gott nicht annimmt.
Wie von Gunther schon gesagt, die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Kapitel 19 bei Lukas, die Verse 41 bis 48. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkennest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden die Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn. Dein Wort bleibt ewiglich. Amen.
Liebe Gemeinde, die Koffer packen, das muss man, wenn man in Urlaub fährt, und nachher wieder auspacken, wenn man zu Hause ist. Ich bin schon fast 3 Wochen wieder da, aber nicht jeder Urlaubskoffer, nicht jedes Gepäck ist inzwischen wieder ausgepackt. Ich weiß nicht, ob Sie wegfahren in diesem Sommer noch oder ob Sie schon waren. Jedenfalls kennen Sie bestimmt die Frage, was muss ich mitnehmen? Was ist wirklich wichtig? Bei mir ist es das Kindle, damit ich besonders viel lesen kann und trotzdem das Gepäck nicht so schwer wiegt, das E-Book. Gemütliche Kuschelshirts, bunte Kleidung, die im Alltag eher nicht so ihren Platz haben. Ein kleines Segelboot, das ich schon als Kind bekommen habe und auch gerne auf dem Atlantik schwimmen lasse. So hat jeder etwas, auf das er nicht verzichten möchte. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten packen, aber nicht um in den Urlaub zu fahren, sondern Sie müssten packen, weil Sie Ihr Haus verlassen. Und Sie dürfen nur mitnehmen, was Sie selbst tragen können. Diejenigen, die die Vertreibung nach dem Krieg erlebt haben, können sich das vorstellen. Schnell aufbrechen, nur wenig mitnehmen. Das Volk Israel hat diese Situation mehrfach gehabt in ihrer Geschichte. Beim ersten Exodus unter Führung von Mose, aber auch später zur Zeit des Nationalsozialismus. Es hämmert an der Tür, schnell alle raus, nur mitnehmen, was jeder tragen kann. Ein Zurück wird es nicht geben. Überlegen Sie mal, was würden Sie mitnehmen, wenn Sie nur einen Koffer hätten? Meine Großeltern haben das auch erlebt im Krieg. Gehen Sie mal in Gedanken durch Ihre Wohnung. Was würden Sie mitnehmen? Wissen Sie es schon nach den paar Sekunden, was Sie mitnehmen würden? Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage mit genau dieser Fragestellung. Was würden Sie mitnehmen, wenn Sie schnell Ihre Wohnung verlassen müssten und nicht mehr zurückkehren könnten? Auf Platz 1, ganz eindeutig, ist gelandet dieses hier. Familienfotos, ein Fotoalbum. Die meisten Menschen würden ihre alten Fotos mitnehmen. Fotos von ihrer Familie, Fotos aus ihrer Kinderzeit. Das hier ist mein erstes Album. Ganz vorne sind da Bilder drin von mir als Baby. Aber auch Bilder sind drin von den Großeltern, die Großeltern väterlicherseits nie kennengelernt habe. Wieso würden so viele Menschen ihre alten Fotos mitnehmen? Ich denke, weil sie wissen wollen, wer sie sind. Ich muss wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, was meine Wurzeln sind. Das ist wichtiger als Hab und Gut. Die Talkshows sind voll von Leuten, die nicht wissen, wo sie herkommen. Im übertragenen Sinne. Und manchmal auch ganz konkret. Menschen, die ihre Familie suchen, Vater oder Mutter, über Jahrzehnte oft. Wer keine Familie hat oder nur einen Teil, sucht danach oft ein Leben lang. Zum Beispiel Detlef D. Soest. Älter gewordene Jugendliche werden den kennen. Das ist jemand aus der Musikbranche. Er hat die neuen Bands No Angels und Prosis ausgesucht und geformt als Tanzlehrer, Choreograf. Dadurch ist er ans Licht der Öffentlichkeit gerückt. Er kommt aus dem Berliner Osten, aus armen Verhältnissen. Detlef D. Soest kennt seinen Vater nicht. Und er erzählt oft davon, wie er ihn gesucht und nicht gefunden und darunter gelitten hat. Es ist sehr bewegend, wenn er von seiner Familie erzählt und von der großen Lücke, die da klafft. Wer seine Wurzeln nicht kennt, hat wenig Halt und muss mühsam neuen Halt suchen. Wo kommen wir her? Was sind unsere Wurzeln? Ich habe das Glück, meine leiblichen Eltern, Mutter und Vater, zu kennen, und sie leben noch. In den letzten Jahren bin ich immer wieder mit meinem Vater für 1-2 Tage wandern gegangen und ich hatte dann ein Diktiergerät dabei und habe anschließend eine Map erstellt, wenn er mir erzählt hat von Vorfahren, die ich nie kennengelernt habe. Und es war interessant und schön für mich, Ähnlichkeiten zu entdecken mit zum Beispiel einem Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Heute am Israelsonntag geht es um unsere geistlichen Wurzeln. Wo kommt unser christlicher Glaube her? Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Fotoalbum Ihres Glaubens, Ihrer Geschichte mit Gott. Welche Bilder wären da drin? Wo und wie hat Ihr Glaube begonnen? Sicherlich wären da Fotos drin von Menschen, die Gott Ihnen nahegebracht haben. Bilder von kleinen und großen Ereignissen des Glaubens. Und Bilder von Gott, wie er sich Ihnen genähert hat. Immer wieder hören wir ja auch in der Gemeinde im Gottesdienst davon. Ich denke daran, wie Lukas Coronel vor 3 Wochen, als er getauft wurde, erzählt hatte, von seinem Glauben, von seiner Geschichte, welche Menschen für ihn prägend waren, die ihm erzählt haben von Gott. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte mit seinen eigenen Bildern. Und heute geht es um die Geschichten und die Bilder, die uns als christliche Gemeinde verbinden, die wir alle als Gemeinde haben. Es sind Bilder des Volkes Israels, Bilder aus dem Alten Testament. Wir singen heute Lieder wie eben über Israel oder, wie es noch kommen wird, von und aus Israel. Damit wir wissen, wo unser Glaube herkommt, damit wir unsere Wurzeln kennen, damit unser Glaube guter Halt hat. Israel hat eine besondere Bedeutung für uns. Mose ist mit den Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten geflohen. Nun sind sie in der Wüste Sinai und Moses steigt auf den Berg Gottes. 2. Mose 19, Abvers 3. Und der Herr rief ihm vom Berge her zu und sprach: Das sollst du den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor den Völkern und ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Gott erwählt Israel als sein heiliges Volk. Nicht die Germanen, nicht die Goten, nicht die Pfälzer oder die Badenser, sondern die Juden. Das ist das Besondere an unserem Gott, dass er sich verbindet mit einem Volk, mit einem so kleinen Volk. Die ersten Bilder im Fotoalbum unseres Glaubens sind lange bevor die persönlichen Bilder kommen. Bilder aus Israel. Nicht umsonst hat man im 19. Jahrhundert gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Glaubens. Es sind Bilder von Abraham, wie er auf den Sternenhimmel guckt und die Stimme Gottes hört, der sagt: So zahlreich wie die Sterne am Himmel, so will ich deine Nachkommen machen. Es sind Bilder davon, wie Mose sein Volk durch die Wüste führt und sie murren, weil sie nichts zu essen und zu trinken haben und Gott Manna vom Himmel herabregnen lässt. Bilder, die wir vielleicht im Kindergottesdienst gehört haben, wohl dem, der diese Bilder von früher Kindheit an gehört hat und deshalb vom geistlich-geistigen Auge sehen konnte. Es sind Bilder auch von Jesus und seinen Jüngern, wie sie am See Genezareth entlang gehen und Jesus seinen Jüngern predigt und man den See rauschen hört und man das Manganrot sieht der Golanhöhen im Hintergrund. Das sind die ersten Bilder im Fotoalbum unseres Glaubens. Bilder aus Israel, das sind unsere geistlichen Wurzeln. Aus diesen Bildern lernen wir etwas über Gott und uns. Nämlich, dass wir uns nicht uns selbst verdanken, sondern der Gnade Gottes. Denn wieso ist eigentlich dieses, gerade dieses Volk Israel, das Volk Gottes geworden? Antwort in 5. Mose 7, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die aus Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Weil er geliebt hat. Wo die Liebe hinfällt, Israel ist, wo Gottes Liebe hinfällt. Es hätte ja größere Völker gegeben, reichere Völker, mächtigere Nationen, aber nein, es ist Israel. Nur die Liebe zählt von Anfang an. Diese Liebe gilt zuerst Israel. Und dann wird die göttliche Liebe, wie wir eben gesungen haben im Lied El Shaddai, Fleisch und Blut in Jesus. Für Israel und dann für alle Welt. Und so hat auch uns in Deutschland die gute Nachricht erreicht: Du gehörst zu Gott, Gott liebt dich und will dich in Ewigkeit behalten. Über Paulus und viele Menschen ist diese Nachricht zu uns gekommen, bis zu den iroschottischen Mönchen wie dem Pirminius. Er war einer von denen, die Pfalz missioniert haben vor über 1000 Jahren. In der Westpfalz in Hornbach ist sein Grab. Wir dürfen zum Gott Israels gehören, trotz der verworrenen Geschichte, trotz der Schuld unseres Volkes den Juden gegenüber. Das ist Liebe, Gnade, Geschenk, sonst nichts. Wenn ich mir dann die persönlichen Bilder anschaue in meinem Fotoalbum und darin blättere und die Bilder sehe meiner Eltern, meiner Großeltern, wird mir das bewusst. Nichts in meinem Leben ist selbst gemacht. Alles Wesentliche, alles, worauf es wirklich ankommt, ist Liebe, ist Geschenk. Ich bin nur, was ich bin, weil Menschen sich lieb hatten, weil Menschen mich lieb hatten und bis heute haben, weil sie für mich da waren und da sind, mich umsorgt haben und das immer noch tun. Wie viel verdanke ich anderen Menschen der Gemeinschaft um mich her? Sie kommt von Gott her, von seiner Güte, von den Gaben, mit denen er mich ausgestattet hat. Die Eltern, Erziehung, den Ort im Leben, dieses Land, diese Stadt, euch, diese Gemeinde, hier im DBZ. Gottes Barmherzigkeit, sein Schenken ist alles. So war es in der Geschichte Israels, so ist es in der Geschichte eines jeden von uns. Heute habe ich kein Fotoalbum mehr, sondern eine externe Festplatte. Da sind meine Bilder drauf. Auch viele aus den Alben habe ich inzwischen digitalisiert. Diese Festplatte hat 1000 Gigabyte. Mehr als die Hälfte davon ist noch frei. Das Leben geht weiter. Viel Platz noch für gelebtes Leben, ganz viele Bilder. Welche Bilder von mir werden dort noch zu sehen sein, von denen ich heute nichts weiß? Es werden Bilder sein aus Urlauben, Bilder der Gemeinde, Bilder des Glaubens und Bilder meiner Geschichte mit Gott. Und die richtig guten Bilder, die kommen ganz am Ende. Die sind in keinem Fotoalbum, auf keiner Festplatte. Das Neue Testament malt diese Bilder in leuchtenden Farben. Wir werden mit Gott feiern in der jenseitigen neuen Welt. Wir, die wir an Jesus Christus glauben und auch Israel. Wir werden es erleben. Wir brauchen dann keine Bilder. Wir werden es sehen und erleben, live und in Farbe. Wir und alle, die uns schon vorangegangen sind, wie Rudolf Rittaler, der gestorben ist vor kurzem, an den wir heute denken werden im Gottesdienst. Eines der größten Geheimnisse der Bibel, das der Apostel Paulus lüftet, steht im Neuen Testament, im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11. Paulus sagt darin, dass wir diese neue Welt erleben dürfen, weil Israel Jesus nicht angenommen hat. Das ist das Geheimnis. Schwer zu verstehen, Paulus erklärt das so in Römer 11, ich zitiere: Damit ihr nicht überheblich werdet gegenüber Israel, das nicht an Jesus glaubt, möchte ich, liebe Brüder, euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat. Jetzt kommt's. Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft von Jesus Christus, aber das wird nur so lange dauern, bis alle die Menschen aus anderen Völkern, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Dann wird ganz Israel errettet werden. Das ist dieser zentrale Vers, Römer 11, Vers 25. Ganz Israel wird errettet werden. Und weiter, denn wie könnte Gott sein Volk, das er sich einst erwählt hat, einfach aufgeben? Also Israel hat Jesus nicht angenommen und das war für uns heilsnotwendig, sonst wären in Gottes Reich nur die Juden. Sonst hätte die Party, das Reich Gottes, schon längst begonnen. Aber zum Glück für uns haben nicht alle Juden Jesus als Erlöser angenommen. Und so haben wir Zeit und Gelegenheit bekommen, zum Bund dazu zu kommen. Paulus sagt an anderer Stelle, Gott hat die Zeit aufgehalten, damit wir aus der Fülle der Heiden hinzukommen können, zum Volk und zum Bund. Und am Ende der Zeit werden wir gemeinsam mit Israel feiern. Ich zitiere Paulus weiter aus Römer 11. Paulus sagt, es ist wie mit einem Baum. Einige Zweige Israels sind herausgebrochen, diejenigen, die nicht an Christus glauben. Dafür seid ihr dort eingesetzt, eingepfropft worden, sodass ihr jetzt von den Wurzeln und Säften des Baumes lebt. Bildet euch aber nicht deshalb ein, besser zu sein als die herausgebrochenen Zweige. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Die Wurzel Gottes Liebe, Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Und wir leben von denselben Säften, von derselben Wurzel wie Israel. Wie gut, dass wir das wissen dürfen, wie gut, dass wir unsere Wurzeln kennen, wissen, wo wir herkommen. Und wie gut, dass wir wissen, wo wir hingehen ins Reich Gottes, wo wir gemeinsam mit allen Erlösten aus allen Völkern und dem Volk Israel in Ewigkeit feiern werden. In Jesu Namen. Amen.